Willst du eine gesunde Nation haben? Willst du eine gesunde Welt haben? Brauchst du eine gesunde Gesellschaft? Willst du eine gesunde Gesellschaft haben? Brauchst du gesunde Familien? Und die Sache ist nur die, dass wir, wenn du keine gesunden Familien hast, wenn du keine gesunden Familien siehst, wenn du niemanden hast, der gesunde Familie auslebt, dann fängt die Gesellschaft an, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich Familie, und fängt dann an, Familie neu zu definieren. Obwohl es eigentlich dafür eigentlich keine Definition braucht, weil Gott hat ja schon die Definition von Familie, über Familie, was Familie ist, bereits aufgestellt. Amen. Und deswegen wollen wir einfach über Familie sprechen, beziehungsweise in unserer Serie reden wir über Familie. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wer es nicht gehört hat. Alle, die ihr Kinder habt, ihr müsst die CDs euren Kindern geben, weil ich glaube, es ging um Eltern ehren. Was bedeutet es, Eltern zu ehren? Was bedeutet es, Respekt vor den Eltern zu haben? Aber auch 5 Sachen, was es nicht bedeutet. Was es nicht bedeutet, Eltern zu ehren. Und ich glaube, das ist wirklich für mich war es eine freisetzende Botschaft. Okay? Für mich war es eine freisetzende Botschaft. Und ich glaube da wirklich, es ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, Eltern zu ehren. Und egal ob du mit deinen Eltern übereinstimmst oder nicht übereinstimmst, egal, wie sich deine Eltern dir gegenüber, verhalten haben, es gibt keinen Moment, wo du Eltern ehren ihnen vorenthältst. Es gibt diesen Moment nicht. Allein, dass sie Eltern sind, das bedeutet nicht, dass du in allem übereinstimmst mit deinen Eltern, das bedeutet auch nicht, dass du alles machen musst, was deine Eltern sagen, aber Eltern ehren ist grundlegend. Und ich weiß, wir haben viele, die möglicherweise schlimme Sachen von ihren Eltern erlebt haben. Und wir haben alle irgendwo Enttäuschung vielleicht auch mit unseren Eltern erlebt, auf irgendwelchen Art und Weise, manche mehr, manche weniger. Aber Eltern ehren wird den Eltern nicht vorenthalten, weil es uns sonst den Segen vorenthält. Die Bibel, das ist, wie wir alle wissen, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Ehre deine Eltern, damit du lange lebst und dass es dir wohlgeht. Amen. Und ich glaube, gesunde Familien, eins der wichtigen Sachen für gesunde Familien ist, dass wir verstehen, was ist eigentlich die Rolle? Was ist die göttliche Rollenverteilung in einer Familie? Und möglicherweise, das, was ich heute sage, ist möglicherweise komplett entgegen dem, was du gedacht hast, wie es eigentlich ist, beziehungsweise eigentlich ist wahrscheinlich nicht, entspricht es nicht dem, was die Gesellschaft uns sagt, möglicherweise auch nicht, was die Erziehung uns sagt. Weil ich persönlich glaube, und ich glaube, dass es Gott so festgelegt hat, ich glaube, dass Erziehung, Kindererziehung, hauptsächlich die Aufgabe des Mannes ist. Und ich weiß, es ist nicht wie die Gesellschaft. Ich weiß, dass es nicht ist, so ist, wie die Gesellschaft es sagt. Und ich werde da ein bisschen tiefer reingehen, wieso das so wichtig ist. Und zwar, es geht um Rollenverteilung. Okay, es geht um Rollenverteilung. Schaut mal in Genesis 1. Mose 2,18. Da steht: Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Okay, ich persönlich glaube, dass das die Grundlagen sind der Rollenverteilung. Wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, beziehungsweise wie Gott den Menschen geschaffen hat. Ich glaube, dass das sozusagen die Grundlage dafür ist, wie sieht eigentlich die Rollenverteilung aus, wie sieht eigentlich Familie aus. Okay, ich glaube, dass das so aussehen muss. So, und die Bibel sagt hier, dass die Frau ist die Hilfe, die dem Mann entspricht. Warum Hilfe? Weil wir Männer Hilfe brauchen. Ganz einfach. Wir Männer brauchen Hilfe. Und zwar dringend. Zwingend brauchen wir Hilfe. Wenn sogar Adam, der so hervorragend gemacht wurde, geschaffen wurde, Hilfe benötigt hat, okay, wie viel mehr wir? Und deswegen, wenn Frauen zum Beispiel anfangen zu meckern über ihre Ehemänner, das ist nichts Neues. Weil sonst hätten wir ja keine Hilfe gebraucht, wenn wir perfekt wären. Deswegen lohnt es sich nicht zu meckern, weil die Sache ist die, wenn du über deinen Ehemann meckerst, solltest du nicht meckern, weil das Problem ist, du wurdest deinem Mann hinzugestellt, um ihm eine Hilfe zu sein, um die Lösung zu sein. Also mecker nicht über ihn. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir das verstehen, wie wichtig eigentlich die Frau ist und dass wir Männer wirklich Hilfe brauchen. Die Sache ist nur die, dass Frauen oft nicht verstehen, dass wir Männer einfach, dadurch, dass wir Männer sind nicht perfekt. Manche von uns mehr, manche weniger. Ich komme sehr nah ran, ich weiß es. Wir sind einfach nicht perfekt, sondern wir brauchen Hilfe. Und deswegen immer und immer wieder sehe ich auch bei Eheberatungsgesprächen, also nicht hier, wir sind hier alle so heilig, aber dass eigentlich viel über den Mann gemeckert wird. Okay? Aber die Sache ist die, sogar Adam hat Hilfe gebraucht und also brauche ich auch Hilfe. Meine Frau, die Ise, sie ist die Lösung, sie ist meine Hilfe, also sollte sie nicht darüber meckern, wenn ich irgendetwas falsch mache oder möglicherweise das so nicht mache, wie sie sich das vorstellt, weil sie, die Sache ist, ich bin nicht die Lösung, sie ist es. Sie ist meine Hilfe, die mir entspricht. Das bedeutet nicht, dass sie weniger wert ist. Nein, sie hat einen sehr hohen Stellenwert. Okay, viele würden sagen, hey, Gott hat den Menschen geschaffen, den Mann geschaffen und hat ihn angeschaut und hat sich gesagt, boah, das kann ich auch besser. Und dann hat er die Frau geschaffen. Okay, das lassen wir mal so dahingestellt. Ich lasse auch all die Frauen hier im Hause, lasse ich das auch glauben. Aber was wir verstehen müssen, ist wirklich, dass die Rollenverteilung ist unheimlich wichtig und dass wir Männer wirklich Hilfe brauchen. So, die Sache ist jetzt, was ist die Rolle des Mannes? Ist, wofür muss eigentlich die Frau oder bei was muss eigentlich die Frau dem Mann helfen? Und zwar bei der Bestimmung, die er von Gott bekommen hat. Und hier geht es los, wieso ich auch glaube, dass Erziehung eigentlich die Aufgabe des Mannes ist und die Frau die Hilfe des Mannes ist. So, für beide. Und jetzt haben wir, Erziehung ist die Aufgabe von beiden. Okay? Aber du siehst, dass bevor Eva da war, hat Adam bereits den Auftrag erhalten. Und Adam konnte den Auftrag, so wie es aussieht, möglicherweise, wie auch immer Gott sich das vorgestellt hat, aber sieht so aus, dass er ihn alleine hätte nicht erfüllen können, also hat er Hilfe gebraucht. Und so ist es, ich als Mann bekomme den Auftrag für meine Familie. Und meine Frau ist die Hilfe, die Vervollständigung, die Säule, die ich benötige, um den Auftrag zu erfüllen. Und ich bekomme den Auftrag auch bei Erziehung. Ich weiß, wir haben auch, wie wichtig ist einfach diese Verbindung zwischen Kind und Mutter, auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, dass die Rollenverteilung so ist, dass der Mann den Auftrag bekommt, in welche Richtung es geht. Und die Frau, die notwendige Zutat dafür ist, dass es auch zustande kommt. Vielleicht habt ihr von dem Witz gehört, ein Mann musste auf Geschäftsreise gehen und gesagt zu seinem 5-jährigen Sohn, sagt er, hey, Sohn, ich muss auf Geschäftsreise gehen und du bist der einzige Mann im Haus. Also ich will, dass du Entscheidungen triffst, genauso wie ich sie treffen würde. Und der 5-Jährige war natürlich total stolz. Der Vater am nächsten Tag war schon weg. Der 5-Jährige, 18 Uhr, sagte, Abendessen, auf geht's, alle Abendessen. Und die Mutter schaut ihn an und sagt zu den älteren Geschwistern, alles Mädchen, sagt er, ihr habt gehört, auf geht's, Abendessen. Er hat gesagt, Abendessen. Und die ältere Schwester sagt, was glaubt denn er, wer er ist? Der ist 5 Jahre alt. Papa hat gesagt, ich soll Entscheidungen treffen, exakt so, wie er es sagt. Und Papa würde sagen, Abendessen. Und die Mutter sagt, ihr habt's gehört, also, lasst uns Abendessen. Und die Schwester, die konnte es nicht fassen, sagte, der 5-Jährige, der weiß doch nicht mal, was 40 und 40 ist. Und dann sagt er zu ihr, sag mir mal, du, was ist 40 plus 40? Und der Kleine überlegt sich und denkt sich, was würde Papa sagen? Ich weiß, was Papa machen will. Frag deine Mutter. Und so sind wir Männer oft einfach in unserer Rollenverteilung, denken wir, okay, hey, wir sind Männer, aber was wir eigentlich machen, ist, dass wir es einfach immer zur Seite schieben. Und genau das ist es eigentlich nicht, dass wir die Dinge zur Seite schieben. Schaut mal, wenn es auch um Erziehung geht, spricht Gott nicht zur Frau, Gott spricht zum Warum spricht Gott zum Mann und nicht zur Frau? Wir würden ja sagen, hey, erzieh mal die Kinder richtig. Das kann nicht sein, dass die Kinder so rebellisch ist. Und all diese Sachen, die Sache ist nur die, du bist derjenige, der den Auftrag bekommen hat und sagt, in welche Richtung es geht. Schaut mal, im Epheser 6,4 steht das. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zu wem spricht Gott? Gott spricht zum Mann. Der Mann bekommt den Auftrag. Das ist die Rollenverteilung in der Familie. Das bedeutet aber auch, dass wir Männer müssen dann aber auch Männer sein, die den Auftrag tragen. Und nicht diejenigen sein, die die Frau motivieren muss, morgens zum Gottesdienst zu gehen. Nicht diejenigen sein, wo die Kinder diejenigen sein, die uns motivieren, möglicherweise gemeinsam Bibel zu lesen oder richtige Entscheidungen zu treffen. Dann müssen wir Männer einfach auch nicht diejenigen sein, die emotional unstabil sind, sondern diejenigen, die emotional stabil sind. Das ist dann wichtig, dass welche Verantwortung das eigentlich ist. Dann müssen wir Männer diejenigen sein, nicht diejenigen, die tolle Reden schwingen, sondern aber auch aufzeigen, wie man sie auslebt. Und das ist brutal wichtig, dass wir das verstehen, dass die Aufgabe, die wir bekommen haben, ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und schon die erste Familie, Adam und Eva, hatte Adam ein Problem mit Kommunikation. Weil Adam hat ja den Auftrag bekommen, von welchem Baum man nicht essen darf. So, aber möglicherweise hat er den Auftrag nicht so deutlich dargestellt und so die Gewichtung dem gegeben. Und was Satan aber gemacht hat, schaut mal, was er gemacht hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat die Rollenverteilung, wie Gott sie aufgebaut hat, komplett, was? Umgedreht, beziehungsweise zur Seite geschoben. Und als Erstes ist er zur Mama gegangen, beziehungsweise zu Eva, die hat noch keine Kinder. Ich kann mich erinnern, wenn ich Schuhe haben wollte, bin ich nicht zu Papa gegangen, bin ich zu Mama gegangen, weil ich wusste, wie man mit Papa redet, damit ich Schuhe auch wirklich bekomme. Und meine Mama wusste, wie sie das so darstellt, dass sie meinem Papa das Gefühl gibt, dass er wirklich die Entscheidung getroffen hat. Aber jeder wusste, meine Mama hat eigentlich die Entscheidung getroffen. Also, aber mein Papa hatte das Gefühl, dass er die Entscheidung getroffen hat. Oh Mann, ihr wisst ja, kroatische Familie, wir brauchen unheimlich viel Freisetzung in so vielen Bereichen. Ich weiß nicht, ob es Familien ist. Eigentlich sind es Bekannte, okay? Bei uns sind irgendwie alles Familie, weißt du? Alles Cousinen und Cousins, okay? Und wenn du dann fragst, wie, keine Ahnung, irgendwie, weißt du? Ja, weißt du, hey, ja, wir sind Cousinen und Cousins. Ja, wie? Ja, seine Oma, meine Oma sind zwei Omas, weißt du? Und schon sind wir verwandt. Nein, nein, Spaß. Weißt du, irgendwie sind wir alle verwandt, weißt du? Also, anyways. Auf jeden Fall, da gab's den gibt's noch immer. Er hat immer unheimlich gern geredet und immer so große Reden geschwungen und hat aber immer übertrieben. Er hat immer übertrieben. Und seine Frau irgendwann mal, weißt, nur Männer waren da und er erzählt und sie irgendwann, Schatz, das stimmt so nicht. So. Das ist respektlos eigentlich, weißt du? Und irgendwann mal, bis hierhin, steht er auf inmitten von seinem Freund und sagt er, Schatz, ich habe dir gesagt, auch wenn ich lüge, musst du sagen, das wahr ist. Weißt du? Wir brauchen unheimlich viel Freisetzung. Naja, anyways, auf jeden Fall. Der Mann bekommt den Auftrag. Und sogar was Erziehung betrifft, kommt Gott und spricht zum Mann. Gott spricht zum Mann. Ist es nicht interessant, dass er zuerst zum Mann spricht und nicht zur Frau? Warum? Weil der Mann den Auftrag bekommt. Der Mann bekommt den Auftrag. Wir sind unheimlich, wir würden gerne, dass die Rollenverteilung in der Gesellschaft ist ein bisschen anders. Die Rollenverteilung ist so, der Mann schafft, okay, und die Frau kümmert sich um die Kinder. So, das Problem ist jetzt aber auch, dass die Frau sozusagen so aussieht, als wäre sie das stärkste Glied in der Familie. So, jetzt will die Frau aber gleichwertig wie der Mann sein und will aber auch Karriere machen. Und was eigentlich auseinanderfällt, ist Familie. So, ich spreche nicht gegen Karriere, ich bin dafür, wisst ihr? Ich bin dafür, hey, dass Frauen Geschäftsführer werden. Ich bin dafür, dass Frauen studieren, dass Frauen Doktoren werden, dass Frauen leitende Positionen bekommen und so weiter. Aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass die Grundvoraussetzung, die Säule unserer Gesellschaft ist gesunde Familie. Als Ben Naftali zur Welt kam, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meine Arbeitszeit gekürzt. Und nicht, weil ich es mir leisten konnte, sondern weil meine Familie es gebraucht hat. Weil ich derjenige bin, der den Auftrag bekommt und meine Frau die Hilfe ist, die mir entspricht. Ich habe meine Arbeitszeit so gekürzt, dass ich meinen Sohn erziehe und meine Frau ihn miterzieht. Das ist heute noch so. Und ich weiß, dass mich Gott gesegnet hat, dass Gott uns gesegnet hat. Das war in einer Zeit, ich habe damals noch ein Immobilienbüro geleitet und das war dann die Immobilienkrise. Und die Jahre davor war es immer ein bisschen knapp mit dem Geld bei uns, weil wir war es knapp mit dem Geld, der Verdienst war nicht so und so weiter. Und jetzt soll ich noch kürzen? Aber ich weiß, dass Gott segnet, wenn ich Familie an erste Stelle setze. Weil ich weiß, ich bin derjenige, der den Auftrag bekommt. Und meine Frau ist die Hilfe, die mir entspricht, um diese Familie gesund wachsen zu lassen, beziehungsweise diese Familie erfolgreich sein zu lassen, unseren Sohn zu dem Mann erziehen, was Gott sich von ihm vorstellt. Und in dem ersten Jahr, wo Ben Naftali geboren ist, war ich circa vielleicht 30 Tage im Büro von 12 Monaten. Und es war das beste Jahr in meiner ganzen Zeit als Immobilienverkäufer. 30 Tage. Und das war sogar die Wirtschaftskrise. Die Dinger sind mir entgegengeflogen wie nochmal was, wie warme Semmeln. Insgesamt habe ich 30 Tage gearbeitet. Die 30 Tage habe ich dafür verwendet, sozusagen zum Notar zu gehen und Geld einzukassieren. Weil ich überzeugt davon bin, dass der Mann den Auftrag bekommt, auch was Erziehung betrifft. Weil das Ding ist, Adam hat den Auftrag bekommen. Und er war derjenige, der es vermittelt hat an Eva. Alles, was er wissen musste, um das Königreich auszubreiten, alles, was er wissen musste für Familie, alles, was er wissen musste, hat Adam als erstes bekommen. Und er hat es dann weitervermittelt und sie war die Hilfe, die ihm entspricht, beziehungsweise die er gebraucht hat, um es auch wirklich zu erfüllen. Ist ein bisschen anders, wie unsere Gesellschaft es eigentlich. Genau, bei uns ist in der Regel so, hey, ich bring's Geld nach Hause, du kümmerst dich um die Kinder. Aber beides ist notwendig. Beides ist notwendig. Und sogar Gott spricht den Mann an und sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Reizt eure Kinder, nicht zur Frau, zum Mann. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und was, schaut mal, was bedeutet das? Wie man einen, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr kennt ja diesen Spruch, ich glaube, ist das Schwäbisch oder Deutsch, wie man in den Wald hineinschreit. Ganz genau. Das Ding ist, wenn wir aus Ärger, Frustration und Wut korrigieren, ist das, wie wir erziehen. Ich glaube, dass Korrektur nie richtig ist aus Wut, Ärger und Frustration. Und trotzdem sozusagen es wichtig ist, sie zu erziehen. Schaut mal, habt ihr schon mal vielleicht von Benjamin West gehört? Benjamin West war einer der ersten wichtigen beziehungsweise einflussreichen Maler Amerikas aus dem 18. Jahrhundert, Benjamin West. Und Benjamin West hat immer diese Geschichte erzählt. Er hat erzählt, wie er eines Tages auf seine Schwester Sally aufpassen musste, und während seine Mutter weg war. Und in der Zeit, wo er auf seine Schwester aufgepasst hat, hat er Flaschen mit Farbe gefunden. Und dann hat er diese tolle Idee gehabt, als kleiner Junge ein Porträt von seiner Schwester Sally zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das Haus danach aussah. Eine Riesensauerei, aber er hat ein Porträt von seiner Schwester gemacht. Und als seine Mama zurückkam und diese Sauerei gesehen hat, ist sie über die Flecken drüber gestiegen, ist zu Benjamin gegangen, hat das Blatt genommen und hat gesagt, wow, das ist Sally. Und hat ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und Benjamin West hat immer erzählt, der Kuss meiner Mutter hat mich zum Maler gemacht. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wie reagieren wir, wenn unsere Kinder im Zimmer die Wand bemalen? Wie reagieren wir, wenn Kinder Dinge machen, die sie eigentlich nicht verstehen und wir sie ihnen erst beibringen müssen? Wie reagieren Kinder? Die Sache ist nur die, dass wir als Väter da oft einfach im Ärger reagieren. Oft in Frustration und all diese, obwohl die Kinder ja das gar nicht verstehen können. Aber es ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, was ist eigentlich die Aufgabe von Kindererziehung, beziehungsweise was ist die Rollenverteilung. Und dieser Kuss, der Benjamin West zum Maler gemacht hat, dieser Kuss, der vorenthalten wird, hat so viele tolle Karrieren zerstört. Der Ärger und der Frust und all diese Sachen, die ausgesprochen wurden, die Menschen beziehungsweise Kindern gegen den Kopf geschlagen wurden, die haben so viele Karrieren zerstört. Die haben so tolles Potenzial in unseren Kindern sozusagen unterdrückt. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, aber er sagt es zum Vater. Weil wir eigentlich sehr schnell im Zorn sind, so. Ben Naftali war 2 Tage zu Hause, jetzt weil er ein bisschen kränklich war. Ich habe in meinem ganzen Leben meinen Namen nicht so oft gehört an einem Tag. Tata, ja, tata, 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 tata. Und bei mir Thermometer, so. Irgendwann mal, jetzt schlage ich gleich auf den Tisch oder sowas, weißt du, mal so. Ich kann es nicht mehr hören. Tata des, tata das, tata dies, tata da, tata, tata, tata. Weißt du, mal so. Tata, 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 weißt du, mal so. Schatz, ich muss arbeiten. Manchmal so. Und ständig ist es immer, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Reizt dein Kind nicht zum Zorn. Reizt dein Kind nicht zum Zorn. Ich setze ihn auf den, Schatz, ich liebe dich. Ich finde es so toll, dass du so viele Fragen hast, dass du so viele Interessen hast. Ist unheimlich. Hey, das ist fantastisch. Lass uns eine Zeit suchen, wo wir uns zusammensetzen. Ich beantworte dir alles, was ich weiß. Ich erkläre dir, wie die Sterne geschaffen wurden, obwohl ich keine Ahnung habe. Ich arbeite mich da hinein, aber jetzt gerade, Schatz, muss ich schaffen. Er versteht es. Geht raus, dreht sich um. Tata, sag ich, Schatz, reizt deine Kinder. Und die Sache ist die, das Potenzial ist in uns. Das Potenzial ist in uns. Das Potenzial ist in uns. Dieser Ärger, diese Frustration, diese Wut, das ist die gefallene Schöpfung, die in uns irgendwie hochsteigen möchte. Aber was in uns eigentlich ist, ist dieses Potenzial, unsere Kinder groß zu machen. Das Potenzial, unsere Kinder erfolgreich zu machen. Das Potenzial, unsere Kinder voller Annahme in die Schule zu schicken. Das Potenzial, unsere Kinder, auch wenn sie außen Ablehnung erleben, trotzdem gefestigt, stark und charakterstark und in scheiden moralischen Werten zu wandeln. Warum? Weil wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern weil wir unsere Kinder motivieren. Weil wir unseren Kindern aufzeigen, was Gott mit ihnen vorhat. Amen. Und das Zweite sagt er, zieht sie auf in der Zucht. Ah, wisst ihr, das Ding ist, ich habe ein Problem damit gehabt. Die Sache ist die, dadurch, dass ich dann zu Hause war und in der Erziehung sozusagen mitgestaltet habe, aber jedes Mal, wenn Ben Naftali was gemacht hat, wo er Korrektur gebraucht hat, kommt Ise zu mir. Jedes Mal. Und irgendwann habe ich zu Ise gesagt, Ise, das geht so nicht. Das Kind wird irgendwann mal denken, ich bin Tyrann. Manchmal, das Kind wird irgendwann mal denken, weißt, jedes Mal, wenn ich mit ihm rede, muss ich ihn irgendwie korrigieren. Das geht so nicht. Da habe ich gesagt, Ise, du musst dich durchsetzen. Selber mal durchsetzen. Du musst auch mal die Böse sein. Weißt du, ich meine so, nicht immer ich kann der Böse sein. Es geht so nicht. Und diese sagt, ja, das stimmt, aber Schatz, das ist so hart. Sag ich, ja, ich meine so, das geht so nicht. Und die Sache ist nur die, eigentlich hat sie es richtig gemacht. Eigentlich hat sie es richtig gemacht, weil die Bibel sagt, zu den Männern zieht sie auf in der Zucht. Zu Männern, also war das wirklich meine Aufgabe. Eigentlich hat sie es richtig gemacht. Wisst ihr was? Hey, wenn meine Mutter gesagt hat, pass auf, wenn Papa kommt. Schlimmste, was gibt. Ich meine so, bitte. Verschlag mich, ich gebe dir meinen Gürtel, was weiß ich, alles, Mama, du, bitte. Aber sag mir nicht, ich werde sehen, wenn der Papa kommt. Bitte. Das will ich nicht hören, das geht nicht. Mein Papa hat mich nie geschlagen. Aber wenn die das gesagt hat, schlimm, 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 mach das nicht. Mama, du bist so gemein, so fies. Nimm meinen Gürtel, egal, ich bring dir noch einen zweiten, keine Ahnung. Das war schlimm. Aber es war halt, warum? Weil die Respektperson in der Hinsicht ist der Vater. Und wir müssen das annehmen, auch wenn es manchmal so vorkommt, dass wir sozusagen der Böse sind. Aber was es eigentlich schafft, ist kein negatives Gefühl in uns, sondern es schafft Sicherheit. Es zeigt ihm, dass wir uns um ihn kümmern. Und dass wir ihn nicht ihm selbst überlassen. Und wir denken, hey, wir schlagen unsere Kinder nicht, weil wir sie lieben. Züchtigen, okay, oh Schrott. Weißt du, also das muss man rausschneiden, weil ich weiß ganz genau, wir können das erst streamen, wenn Naftali 18 ist, okay? Ich habe Naftali noch nie geschlagen, okay? Das muss ich dazu sagen. Aber hätte es verdient gehabt? Ich habe es ihm ganz oft angedroht. Und das war schon schlimm. Ich kann mich erinnern. Vor meinen Eltern habe ich es angedroht. Habe ich gesagt, Schatz, jetzt ist vorbei. Und im Kroatischen klingt es süßer, okay? Willst du Schläge? Okay, sonst bekommst du Schläge. Im Deutschen klingt es brutal, okay? Im Kroatischen klingt es Ocbatina, das ist süß. Weißt du, ich meine so Ocbatina. Ocbatina, das ist nicht das Gleiche, okay? Das müssen wir verstehen, das ist nicht das Gleiche. Sondern Ocbatina, weißt du? Und das übersetzt heißt es, will Schläge. Ich übersetze es mal, sonst tadel ich dich, okay? Und alle gucken. Und Ben Naftali ist ruhig danach. Und meine Mutter sagt, kriegst du oft Schläge von deinem Vater? Und der Ben Naftali lacht sich ein ab, mein Papa hat mich noch nie geschlagen. Die Sache ist die, ich glaube, dass wenn wir erziehen, dass das in den Kindern auch gefestigt bleibt, okay? Und schau mal, die Bibel sagt im Sprüche 3,12, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Das bedeutet, Liebe hat was mit Zucht zu tun. Wenn du dein Kind ihm überlässt, dass er Entscheidungen trifft und sozusagen sich selbst zu dem entwickelt, wozu er bestimmt ist, dann liebst du dein Kind nicht. Dann lieben wir unsere Kinder nicht. Wenn wir denken, ach, wird schon, der Liebe, der Schöne, der wird schon, das ist nur eine Phase. Nein. Du bist Vater. Erzieh ihn in der Zucht und Ermahnung. Und dann wird er zu dem, wozu Gott ihn berufen hat. Von alleine wird es nicht funktionieren. Ich glaube, das habe ich schon ganz oft erzählt. Da war eine Frau, die an der Kasse und die mit ihrem Sohn war. Und der Sohn, der hat den Mann hinter ihm ständig gekickt und der Mann hat es irgendwann mal aufgeregt. Weißt du, mich würde es aufregen, auch wenn ich Kinder liebe. Aber die Mutter hat nie was gesagt. Und der Kleine. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, Entschuldigung, können Sie Ihrem Sohn sagen, dass er aufhört zu kicken? Und dann sagt sie zu ihm, ich erziehe mein Kind anti-autoritär. Und dreht sich um. Und der Kleine kickt weiter. Und der Mann hinter ihr denkt sich, weißt du was? Nimmt den Joghurt, den er kaufen wollte, macht den Joghurt auf und schüttet den Joghurt über den Kopf der Frau. Und sie total baff und guckt ihn an und er sagt, ich wurde anti-autoritär erzogen. Sprüche 29,15. Rute und Zucht geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe macht seiner Mutter Schande. Ein Kind wird nicht zu dem, was er sein soll, von sich aus. Wie soll er auch? Ich sage euch, wenn ich unseren Sohn, der jetzt 9 ist und sehr viel gelernt hat, ihm alleine überlassen würde, hey, das wäre eine Katastrophe. Ihr wisst ja, wie das mit Jugendlichen ist. Jugendlichen sind immer in diesem Zwiespalt von Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Sie würden gern so unabhängig sein, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das Problem ist, sie können es sich nicht leisten. Und deswegen sage ich zu Ben Naftali, weißt du was, Schatz? Solange du mein Essen isst, solange du von meiner Heizung gewärmt hast, solange du in meinem Bett schläfst, das ich dir zur Verfügung stelle, geht's hier nach meinen Regeln. Und er versteht es. Zieht ihn auf in der Ermahnung im Herrn. Kinder brauchen Grenzen. Es ist unheimlich wichtig, dass Kinder Grenzen brauchen. Kinder brauchen Grenzen. Wenn das Kind alles bekommt, weil es meckert, weint, rebelliert, sauer ist, aggressiv handelt, dann wird es große Probleme geben. Wir hätten das gerne, weißt, das Kind einfach zu überlassen und Hauptsache irgendwann mal, es ist ruhig und so weiter. Am schlimmsten, Kinder wissen das, wie das ist. Am schlimmsten ist, du bist im Laden und dann geht's los. Was machst du also? Weißt, innerlich kocht's. Du wirst, die wird heiß kalt. Du bekommst den Ärger mit von den ganzen Leuten, die auch an der Kasse stehen. Und dein Kind ist es, das schreit. Dein Kind ist es, das ein Kaugummi will. Dein Kind ist, dass das Auto will. Oh oh, was machst du jetzt? In Deutschland. Weißt du, ich meine so. Ohne dass das Jugendamt dir auf an Hals gehetzt wird. Was machst du da? Shakabamba. Manchmal so, keine Ahnung, aber es muss Lösungen geben. Es muss Lösungen geben und es kann nicht sein, dass das Kind, nur weil es meckert, alles bekommt. Kennt ihr das? Ein Junge hat gemeckert zu Hause. Der Vater konnte nicht mehr. Und als Lösung hat er gesagt, komm, wir gehen in den Laden, ich schenke dir was. Und im Auto war Ruhe und dann kommen sie in den Laden rein. Und er sucht und meckert weiter und meckert weiter. Und der Vater kann nicht mehr. Meckert, es gibt kein Spielzeug. Über jedes Spielzeug meckert der Junge. Über jedes Spielzeug, egal was in der Hand hält, egal wie teuer es ist. Und der Mann ist total frustriert nach 45 Minuten und sagt zu dem Verkäufer, haben Sie denn hier kein Spielzeug für meinen Sohn? Und der Verkäufer sagt, das, was ihr Sohn braucht, gibt's hier nicht. Verkaufen wir nicht. Er braucht Erziehung. Das verkauft man im Spielwarenladen nicht. So, Grenzen sind unheimlich wichtig. Und wisst ihr, ich bin überzeugt davon, möglicherweise, wer darüber entscheidet, wie Grenzen aufgestellt werden. Ich bin überzeugt davon, dass die Kinder darüber entscheiden, wie Grenzen aufgestellt werden. In dem, wie sie agieren. Okay? Wenn ich sage, hey, wenn die schulischen Leistungen passen, dann kriegst du mehr Geld für deine, was, Kolja-Karte oder sowas. Dann kriegst du teurere Schuhe. Dann darfst du länger draußen bleiben. Wenn die schulischen Leistungen nicht passen, sind deine Verantwortung, dann werden die Grenzen ein bisschen enger gezogen. Okay, enger gezogen. So, wer entscheidet darüber? Die Kinder. Ganz einfach. So, was aber nicht akzeptabel ist, ist Rebellion. Rebellion ist was anderes. Rebellion ist, egal was du sagst, ich werde machen, was ich will. Und Gott kann Rebellion nicht abhaben. Dass Rebellion sowas von krass geahndet wurde. Im Alten Testament, Gott sei Dank. Geahndet wurde, dass wenn die Eltern mit ihrem Sohn nicht mehr zurechtkamen, als was sie gemacht haben, sie haben ihn zu den Ältesten von Israel gebracht. Und wenn das auch nichts gebracht hat, dann wurde er gesteinigt. Weil Rebellion darf nicht bestehen. In Israel. Weil Rebellion bringt eine ganze Nation zu Fall. Rebellion bringt eine ganze Gesellschaft zu Fall. So, ich sag nicht, du sollst deine Kinder steinigen, okay? Wir verstehen uns, gell? Aber Rebellion darf nicht. Rebellion muss geahndet werden. Okay? Grenzen, das heißt, wenn ein Kind Dinge falsch macht, das ist okay. Weißt du, ich meine so, werden Grenzen aufgesetzt. Wenn ein Kind vielleicht meckert und so, werden Grenzen aufgesetzt. Aber wenn ein Kind rebelliert, im Sinne von, egal was du mir sagst, ich mach, was ich will. Solange du bei mir schläfst, machst du nicht, was du willst. Sondern machst du, was ich. Das Erste, was Ben Afterli gelernt hat, ist, nachdem er Mama, Papa und Nein gelernt hat, ist, ich will, wie ich will. Das war sein Satz. Der Ben Afterli hat immer gesagt, ich will, wie ich will. Ich sag, ja, ich weiß. Du darfst, wenn du willst, wenn du draußen bist, mein Sohn. Solange du hier bist, willst du, wie ich will. Weil wie ich will, ist Beste für dich will. Okay? Er hat es gelernt. Er versteht es. Und hey, Ben Afterli will in der fünften Klasse ein Handy. Er kriegt ein Handy, weil eigentlich wollte ich ihm kein Handy geben. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, wenn alle Kinder ein Handy haben, okay, dann müssen wir schauen. So, aber es gibt eine Voraussetzung, um ein Handy zu bekommen. Er hat jetzt 6 Monate Zeit, 10-Fingersystem zu lernen. Nicht um besser zu tippen auf dem Handy. Nein. Nein, aber ich habe mir überlegt, hey, was ist förderlich? Was ist förderlich für seine Entwicklung? Was ist förderlich für seinen späteren Werdegang? Egal was er will, ist 10-Fingersystem. Wenn er Bücher schreibt, weißt du, mein so tippen, hey, weißt du, mein so brauchst ewig. Ich habe mein Buch in 2 Wochen geschrieben und ich habe es mir selber beigebracht. 10-Fingersystem. Habe ich gesagt, hey, Schatz, bring dir das 10-Fingersystem selber bei. Ich kaufe dir das Programm. Sobald du es gelernt hast, kriegst du dein Handy. Das ist eine Motivation für ihn. Voll die Motivation. Und so funktionieren die Sachen. Und wir verstehen uns. Und kommen manchmal Tränen? Ah, ja klar kommen Tränen. Aber das Ding ist irgendwie, wie soll ich sagen, Tränen, manche sagen vielleicht, ich habe kein Herz, aber Tränen sprechen zu mir nicht so arg. Ja, wirklich, irgendwie Tränen sprechen zu mir nicht so stark. Die Ise, wenn sie Tränen sieht, schmilzt sie. Weiß man so, wie Schokolade bei 35 Grad. Okay? Aber wenn ich Tränen sehe, ist halt so. Weißt du, mein so. Das ist halt so. Für mich ist überhaupt nicht irgendwie wild. Keine Ahnung, weißt du so? Wenn ich Tränen sehe, die gehen vorbei. Ich bin nicht so wie meine Großmutter, weißt du, mein so? Meine Großmutter hat immer was gesagt. Beziehungsweise mein Großvater hat immer gesagt, ich weiß nicht, ob man das hier dran hat. Aber lass ihn weinen, dann wird er weniger auf Toilette gehen. Weißt du, mein so? Okay, das macht keinen Sinn, weißt du? Das sind wir Bosnier Bauern, okay, aus dem Dorf, weißt du, wo wir Strom bekommen haben, erst eben, keine Ahnung, 1994 oder so. Weißt du, das war immer der Spruch von meinem Großvater, weißt du, warum? Weil ihn hat es nicht berührt, Tränen haben ihn nicht berührt, weißt du, und dann musste er irgendwie einen Spruch ablassen, weißt du, also. Aber deswegen ist es so wichtig, dass der Mann da ist. So, ich weiß, wir haben unheimlich viele alleinerziehende Mütter. So, was machen wir als alleinerziehende Mütter? Du lebst deine Rolle als Mutter so gut aus, wie es nur geht. Und glaubst und betest und weißt, dass Gott, der Vater, die Rolle des Vaters in deinem Sohn ausfüllen wird. Oder in deinem Kind ausfüllen wird, so gut es geht. Das ist, weil wir wissen, wir haben unheimlich viele unterschiedliche Formen von Familie jetzt heutzutage. Aber das ist das, was passiert. Dass wir haben einen Gott erfahren. Sachen, ich hatte einen Vater, ich hatte einen sehr liebenswerten Vater, ich hatte einen sehr guten Vater. Und trotzdem gab es so viele Bereiche, wo Gott, mein Vater, mich ausfüllen musste. Weil einfach Leere bei mir drin war. Mein Vater konnte es nicht ausfüllen. Und so ist es. Egal, ich weiß ganz genau, egal was für ein guter Vater ich oder versucht zu sein bin und für meinen Sohn. Aber ich muss ihn dazu bringen und ihm zu sagen, hey Schatz, weißt du was, es gibt eine Rolle in deinem, obwohl du einen Vater hast und ich denke, ich bin ein guter Vater und ich glaube, du weißt, ich bin der beste, allerbesten Väter. Dass es trotzdem Bereiche in deinem Leben gibt, durch meine Fehler, durch meine Verfehlungen, werde ich sie nicht ausfüllen können. Aber weißt du was, wir haben Gott den Vater und er wird es bei dir ausfüllen. Und dahin führe ich ihn. Vier Sachen. Was sind die Richtlinien für angemessene Korrektur? Ich glaube wirklich, und das ist das, was ich auslebe, und ich wirklich glaube, dass es einfach auch ein biblischer Maßstab ist, wie man Korrektur, beziehungsweise wie man angemessen seine Kinder korrigiert. Okay? Als allererstes, Korrektur sollte nicht aus Ärger heraus geschehen. Jakobus 1,20, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und es ist aber diese natürliche Sache bei uns, wenn es uns hochsteigt, dass wir anfangen zu korrigieren. Aber das Problem ist, wir sind dann total irrational. Und dann tut es uns leid. Aber Korrektur geschieht aus Liebe und nicht aus Zorn und nicht aus Wut, sondern weil wir unsere Kinder lieben. Das heißt, Korrektur sollte nicht aus Ärger heraus erfolgen. Und wir werden es trotzdem nicht immer schaffen. Du hörst nur so und du fühlst dich angegriffen. Das Zweite, Korrektur sollte im Verhältnis zur Tat stehen. Korrektur sollte im Verhältnis zur Tat stehen, dass das Kind lernt. Weißt du, also wenn es heute, weil du heute gut drauf bist und das Kind hat heute die halbe Wand angemalt und du sagst, ey, ist okay und so weiter und am nächsten Tag, weil es einfach eine positive Rückmeldung bekommen hat und es wieder macht, aber du einen schlechten Tag hast und ihn dann zur Sau machst, das ist unverhältnismäßig. Ich weiß, alle von uns kennen das. Im 2. Mose 21, Vers 24 steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn du dir den Kontext anschaust, es geht hier um Verhältnismäßigkeit. Es ist eigentlich was Gesundes, was heute in unserem Rechtssystem ebenso vorherrscht. Es geht darum, dass nicht unverhältnismäßig Rache geübt wird, Deswegen steht da Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das bedeutet, wenn du mir mein Auto kaputt machst, erwarte ich von dir kein Porsche oder zwei, sondern Verhältnismäßigkeit. Mein Auto ist kaputt, es muss in den Zustand wieder zurückgeführt werden von dir. Verhältnismäßigkeit. Und so ist es auch bei der Korrektur. Korrektur muss verhältnismäßig zur Tat sein. Und sei nicht heute so und morgen so, weil es heute süß ist und morgen verärgert es dich, sind deine Reaktionen komplett anders. Nein, die Reaktionen müssen verhältnismäßig zur Tat sein. Und das dritte, Korrektur sollte dann konsequent sein. Das bedeutet, dass auch wenn du heute einen guten Tag hast, aber du weißt, du musst korrigieren, dann musst du korrigieren. Weil es gibt Sicherheit, Grenzen für dein Kind, beziehungsweise für unsere Kinder. Es gibt Grenzen für unsere Kinder und viel Frieden für uns. Aber es gibt so Tage, manchmal so, es gibt so Tage, das ist so, da würden wir unseren Kindern alles geben, egal, alles ist total süß und so weiter. Aber es ist unheimlich wichtig, auch wenn wir nicht wollen, dass wir Grenzen setzen, beziehungsweise korrigieren. Und das vierte, Korrektur sollte immer Nähe und Vertrauen schaffen und nicht Misstrauen, Angst und Distanz. Wir korrigieren aus Liebe und nicht aus Wut und Ärger. Und wenn wir aus Liebe korrigieren, dann schafft es Nähe, Sicherheit, Vertrauen und nicht Misstrauen, Distanz und Ärger oder Angst. Unheimlich wichtig. Und das ist, wie wir Familie leben wollen. Und ich glaube, das ist das, wie wir versuchen, Familie auszuleben, wie wir versuchen, die Rollenverteilung in unserer Familie auszuleben, ist, hey, ich bin der Mann, aber ich brauche meine Frau. Ich bin derjenige, der sagt, wo es lang geht, nicht weil ich was Besseres bin, sondern einfach, weil das meine Rolle ist. Aber meine Frau ist diejenige, die ich benötige, ohne sie ich es nicht schaffe und all diese Sachen. Aber ich bin derjenige möglicherweise, der die weiß, das bedeutet nicht, dass meine Frau nichts zu sagen hat, sondern wir reden unheimlich viel über viele Sachen, zum Beispiel auch derzeit über gewisse Geschenke. Hey, ich komme in das Zimmer von unserem Sohn rein und ich denke, boah, ich habe versagt. Warum? Er hat so viel Spielzeug. Weißt du, ich meine so, er hat so viel Spielzeug, braucht niemand. Kein Kind braucht sowas. Weißt du, ich meine so, wer braucht sowas? Und das ist in meinem Kopf so, boah, ich habe von Anfang an immer gesagt, Schatz, ich will nicht jedes Spielzeug, ich will ihm nicht so viel Spielzeug. Das Problem ist, er hat Tanten und was weiß ich und all diese Sachen. Und dann, wenn du dann zu Tanten Nein sagst, dann sind die verletzt. Weißt du, das ist ein komplexes Gebilde, weißt du, ich meine so, wo ich da durchgehen muss. Katastrophe, weißt du, ich meine so. Und wirklich, ich komme da rein und denke mir, boah, Katastrophe, weißt du, ich meine so, boah. Und dann muss meine Frau kommen und sagen, hey Schatz, pass mal auf, so und so und so und setz das ins richtige Licht. Und trotzdem müssen wir dann überlegen, hey, ist es trotzdem richtig, wie wir das handgehabt haben oder wie oder was? Und ich glaube, dass einfach unser Hauptaugenmerk schon darauf aus sein muss, was ist die Rollenverteilung? Und ich glaube, die Rollenverteilung ist nicht das, wie es die Gesellschaft uns vorlebt und uns sagt, sondern ich glaube wirklich, dass der Mann für die Erziehung zuständig ist. Es ist interessant, dass Gott zum Mann spricht und nicht zur Frau, was das betrifft. Und was ist, wenn der Mann arbeiten muss? Das ist okay. Das Ding ist, aber Regeln, Standard wird aufgesetzt. Hey, Schatz, das ist die Bestimmung, wo wir hingehen. Das ist da, wo unsere Familie hingeht. Das ist da, wofür wir glauben. Hey, Schatz, das ist das. Und mein Schatz macht sich eins mit mir. Und sie lebt es dann aus. Wenn ich dann nicht zu Hause bin, sie lebt es aus. Aber 3 Tage bin ich weg. Schatz, skypen, Schatz, ich vermisse dich so sehr. Warum? Weil mit mir läuft Kindererziehung viel leichter. Für sie. Ja, das ist wirklich so. Das ist so, Schatz, ich kann es kaum erwarten, dass du da bist. Nicht, weil sie mich vermisst irgendwie, weil sie mich liebt, sondern irgendwie, weil es zu Hause ein bisschen drunter und drüber geht irgendwie. Und so. Und ich fühl mich dann manchmal ein bisschen ausgenutzt, weißt du? Nein, Spaß. Nein, Spaß, ihr wisst ja, Spaß. Nein, aber mich ehrt es, weil ich denke, hey Gott, danke, dass du mir geholfen hast, dass ich wirklich meine Rolle einnehmen kann, meine Rolle eingehen. Aber das ist brutal hart zum Teil für mich, wirklich, heute noch. Ich kann dir euch gar nicht sagen, wie oft ich sage, frag deine Mutter. Und bei so vielen Entscheidungen, frag deine Mutter, weil das Ding ist, ich mag nicht gern alles entscheiden. Also ich mag nicht, aber diese halt auch nicht. Und wir dürfen unser Kind ihm nicht selber überlassen. Und für all diejenigen, wir haben jetzt einige kleine Kinder da, wichtig, wichtig. Die Kinder sind in eure Familie reingeboren worden und nicht ihr in des Kindes Familie. Das bedeutet, nicht das Kind entscheidet jetzt, wie es lang geht, sondern wir entscheiden, wie es lang geht. Ich habe von klein auf, Ben Aftal wird 10 Monate alt, ich habe mit ihm geredet. Ich habe gedacht, hey, sein Geist kann es empfangen. Habe ich gesagt, immer wieder, habe ich gesagt, hey Schatz, bist du süß, aber du bist bei mir reingeboren worden. Ich entscheide, wo es lang geht. Ich entscheide, wo es lang geht. Ben Aftal hat die ersten 10 Monate schlecht geschlafen, beziehungsweise ständig nach Mama gerufen. So, für die Mama ist es unheimlich schwierig, wenn das Kind dann ständig ruft. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wir sind dann in Urlaub gegangen, die ersten 2 Tage. Aber ich gesagt, Schatz, wenn es Ben Aftali ins Bett geht, gehst du bitte raus. So, Ben Aftali war da 10 Monate, hat er natürlich nicht geredet. In seinem Bett getan, habe ich gesagt, Schatz, ich liebe dich, ich bin da. Es ist nichts Schlimmes. Die Sache ist nur die, du wirst jetzt hier schlafen und ab jetzt wirst du durchschlafen. Ich gesagt, und wenn du nach Mama rufst, wird Mama nicht kommen, sondern ich komme. Mama ist nicht weg, Mama ist draußen, aber ich übernehme das jetzt. 10 Monate hat die Ise 5 bis 6 Mal jede Nacht aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie die Frau das überlebt hat. Ohne Witz, weißt du mal so. Das ist so krass, Mann. Krass, wie kann das eine Frau überleben? Weißt du mal so, boah. Deswegen, hey, wir brauchen diese Hilfe. Weißt du mal so. Mama. Geh hin, Schatz. Ich bin da. Kein Problem. Hey, du musst keine Angst haben. Ist nichts Schlimmes. Ich weiß, du weinst. Du willst die Mama. Mama wird jetzt nicht kommen. Es ist Zeit zum Schlafen. Das ist dein Bett, für das ich bezahlt habe, dass du da drin schläfst. Also. Mama. Wieder. Schatz, ich bin da. Pass auf. Ich werde das nächste Mal nicht kommen. Nicht, weil ich nicht da bin, sondern weil ich nicht nach jedem Schrei jetzt zu dir kommen werde. Okay? Mama. Seitdem schläft Ben Aftali durch. Und ich weiß, das ist kein Umstand, wo es mit jedem Kind gleich funktioniert. Ich weiß, alle Kinder sind unterschiedlich. Versteht ihr mich? Aber die Sache ist die, wir müssen konsequent sein. Wir müssen halt konsequent sein. Und das Gute ist, Tränen sprechen zu mir nicht so laut. Ich höre ganz genau, wenn ich draußen höre, wenn ein Kind weint oder wenn Ben Aftali weint, weiß ich ganz genau, ob es schlimm war oder nicht schlimm war. Ich hör's. Und die Ise, weißt, alles packen, keine Ahnung, Messer nehmen, jemand hat ihn angegriffen, nein, Spaß. So als Mutter, weißt du mal, im Instinkt, nein, Spaß, das stimmt nicht, okay, im Instinkt. Aber ich sag, nein, Schatz, lass ihn, ist nichts Schlimmes, lass ihn. Wo ich so stolz war auf den Ben Aftali, ich kann's euch gar nicht sagen. Wo ich auf dem Schulhof gekommen bin und Ben Aftali sitzt weinend im Eck. Und ich war so stolz auf ihn, weil er sozusagen geärgert wurde von irgendwelchen Jungs. Und er saß weinend im Eck und ist nicht nach Hause gekommen und hat nach Hilfe gebeten, sondern hat es für sich selber ausgemacht. Und es hat in seinem Selbstwertgefühl nichts getan, weil ihr in ihn Positives reinsprechen. So, dann kam ich und habe gesagt, hey, was ist los, Schatz? Ich sage, ah, okay, wer war's? Komm, hey, habe ich gesagt, komm, wahrscheinlich war es ein Jugo Betrugo wieder. Nein, Spaß. Ich sage, okay, das darf ich sagen, okay, ich bin selber Jugo, deswegen, Spaß. Ich sage, oh, und? Was passiert und so weiter? Und der Ben Aftali, weißt du, so, als Vermittler habe ich dann gemerkt, hey, Ben Aftali war nicht unschuldig. Ich habe gesagt, siehst Ben Aftali, du bist nicht unschuldig. Also, hab nichts drum. Tränen weg, zusammen gespielt, ich war weg, weißt du, so. Aber ich war so stolz auf ihn, dass er dort saß, geweint hat, ohne nach Papa zu rufen. Weil er wusste, Papa ist eigentlich da, aber ich kann es selber. Ich kann es selber. Ich glaube, dass Familie unheimlich wichtig ist, dass wir verstehen, was unsere Rollenverteilungen sind. Und die Sache ist, wenn wir Familie ausleben und aufzeigen, wie Familie gelebt wird, ausgelebt wird und wie Familie gesegnet ist, dann wird sich die Gesellschaft nicht danach suchen, Familie neu zu definieren. Weil sie Formen haben, wo sie sehen, so funktioniert es. Und es ist nicht um irgendjemanden, wir haben alle unsere negativen Erfahrungen und all diese Sachen, aber wir können göttliche Familie ausleben und wir können göttliche Rollenverteilung ausleben. Amen. Halleluja. Frauen denken sich, Singles denken sich, bin ich froh, dass ich verheiratet bin. Nein, aber Familie ist wichtig und wir haben Gott, der uns aufzeigt, wie es geht. Amen. Liebende Erziehung, liebende Rollenverteilung, liebende Familien. Amen. Seid gesegnet. Halleluja. Wollt ihr noch Gebet?